Erstmal guten Morgen, auch von mir hier. Ich habe eine Frage, die wir nahezu jeden Tag hören. Wie geht's dir heute? Wie geht es dir? Wie war deine Nacht? Hast du gut geschlafen? Nein? Was macht deine Ehe? Wie sieht's in deinen persönlichen Beziehungen aus? Zu Freunden? In deiner Familie? Wie läuft's auf der Arbeit? Geht's dir da gut? Geht's dir wirklich gut? Oder tust du nur so? Und wie sieht's aus mit deiner Beziehung zu Gott? Alles gut? Viel Freude, so wie wir gesungen haben? Es gibt in der Gesellschaft und auch in der Gemeinde Dinge, über die wir nicht gerne oder nahezu gar nicht offen reden wollen. Und was ist das bei dir? Eines der Dinge, die wir vor allem als Christen haben, ist, wenn jemand Anfechtungen hat, die bei anderen überhaupt nicht gern gesehen sind. Eines der größten Tabuthemen sind zum Beispiel homosexuelle Anfechtungen. Was ist mit deinem Geld? Wie gehst du damit um? Ist das dein Bereich? Ich weiß, dass viele Prediger überhaupt nicht gerne über Geld reden. Und keine Angst, das wird nicht mein Thema für heute Morgen sein. Deswegen kann ich das auch so offen sagen. Oder Abhängigkeiten jeder Art. Wir kennen das. Irgendwer in der Familie ist irgendwann mal in ein Loch gefallen. Ob Alkohol, Spielsucht, Drogen. Du kennst dich besonders gut aus, Wolfgang, damit. Du kennst viele Schicksale. Oder was ist mit Zweifeln? Wir als Christen meinen, Zweifel sind tabu. Besonders wenn man aus konservativen Gemeinden kommt. Man muss sich immer freuen, man darf nichts anzweifeln. Bis hin zu psychischen Auffälligkeiten, wovon eine der Volkskrankheiten in Deutschland Depressionen sind. Und wenn man auch noch sieht, dass Burnout nur eine andere Form von Depression ist, dann sieht man überhaupt mal das Ausmaß. Und bei so vielen Menschen, wie wir heute hier sind, ist es nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr sicher, dass es unter euch welche gibt, die darunter leiden oder zumindest gelitten haben. Und es ist noch sicherer, dass jeder von euch Leute kennt. Und jetzt denkst du vielleicht, was hat das mit der Bibel zu tun? Was hat das mit Christsein zu tun? Diese Leere, diese Dunkelheit der Seele. Christen sollen doch fröhlich sein, oder? Wir haben vorhin fröhlich gesungen. Sollte ein Christ nicht immer voll mit der Freude Gottes sein? Ich meine, wir finden doch all diese Verse in der Bibel, wo es scheinbar nur ein Gebet ist und wir die Freude Gottes haben. Zum Beispiel Johannes 16, Vers 24 sagt, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten, bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Sind Zweifel, sind Depressionen, sind diese Anfechtungen der Leere nicht einfach nur Mangel an Glauben, Mangel an Vertrauen zu Gott? Lass uns gemeinsam sehen, was Gott selbst dazu sagt. Weil wir schweigen gerne darüber, aber die Bibel schweigt nicht darüber. Schlagt mit mir einmal Psalm 42 auf und wir lesen auch Psalm 43 mit. Psalm 42 und 43. Jetzt denkt ihr vielleicht, oje, so viel, aber es ist eigentlich ein Psalm wahrscheinlich gewesen. Es ist zumindest vom Inhalt her ein durchgängiges Thema und ein Verfasser. Psalm 42 und 43. Dem Vorsänger von den Söhnen Koras, ein Maskil. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahin zog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes, unter lauten Jubel und Lobgesang, in der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich. Im Land des Jordan und der Hermon-Gipfel, am Berg Mizra. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten. Und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meine Sache gegen ein unbarmherziges Volk. Errette mich von dem Mann der Lüge und des Unrechts, denn du bist der Gott, der mich schützt. Warum verwirfst du mich? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen, dass ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dich preise auf der Laute, o Gott, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Wir lesen am Anfang in Vers 1 praktisch eine Überschrift, die uns sagt, wer der Verfasser von diesem Psalm ist. Es ist einer der Söhne Korahs. Und Korah war damals ein Mann zur Zeit Moses, der sich aufgelehnt hat. Korah wollte mit der Herde, die er hinter sich geschart hat an Menschen, das Priesteramt an sich reißen oder beziehungsweise mit das Priesteramt ausüben. Sie haben gegen Gottes Ordnung rebelliert. Und Gottes Gericht war sehr eindeutig. Das Gericht sollte über ihn, über seine Familie, über alle Menschen, die daran teil hatten, ergehen. Aber die Söhne Korahs haben Gnade erfahren. Sie wurden verschont. Und so hatten die Söhne Korahs ein ganz bestimmtes Verhältnis zu der Gerechtigkeit Gottes und zu der Gnade Gottes in ihrer Familiengeschichte. Sie wussten, dass Gott vollkommen heilig ist, aber dass er auch Liebe und Gnade ist. Und dazu wurden die Söhne Korahs auch noch zu Dienern, sozusagen zur Band im Tempel. Sie waren die Sänger im Hause Gottes. Und das lesen wir auch im 1. Chroniker und 2. Chroniker. Der Verfasser des Psalms kannte seinen Gott und war also ein Diener Gottes. Und man sollte doch eigentlich durchaus denken, so ein Mann kann wenig erschüttern. Er kennt seinen Gott, er hat eine aktive Beziehung zu Gott. Zweifel gibt's nicht. Aber was macht er hier? Er redet offen über das, was in seiner Seele ist. Nahezu skandalös offen. So wie wir es kaum hören wollen von anderen Menschen. Und so wie wir es eigentlich auch keinen anderen sagen wollen. Er spricht über die Finsternis, über die Not, die er hat. Und was ist diese Not? Er fängt an mit Vers 2, dass er in seiner Seele Durst nach Gott hat, nach der Nähe Gottes. Wir können auch sagen, er hat nichts von Gott wirklich gespürt. Er war innerlich leer. Und er freut sich auch nicht an Gott. Und vielleicht kennst du ja genau dieses Gefühl, vielleicht kennst du diesen Durst so gut. Je länger du mit Gott durchs Leben gehst, umso eher kennst du diese Phasen. Die sind unterschiedlich. Beim einen ist es mehr, beim anderen ist es weniger. Es kann nur ein Kaltsein in dir sein, ein nicht beten wollen, ein nicht Bibel lesen wollen. Es ist eine Beziehung und manchmal sind wir in dieser Beziehung so aktiv wie Steine. Tot. Aber es geht noch viel weiter runter. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn deine Gebete scheinbar nur bis zur Decke gehen und du einfach am Verzweifeln bist, was diese Beziehung angeht. Dass du an dieser Beziehung selbst zweifelst. Dass du an Gottes Gnade und Liebe zweifelst. Weil es mit deinem Leben überhaupt nicht so ist, wie es sein sollte. Und das, obwohl du es doch eigentlich anders kennst. Wenn ihr euch daran erinnert, als ihr damals zum Glauben gekommen seid, da war man noch richtig voller Energie und voller Freude. Und man konnte die ganze Welt umarmen, weil man den Herrn dieser Welt kennengelernt hat. Und als Diener Gottes hat man besonders diesen Durst, wenn das nicht mehr so ist, wie es sein sollte. Er will wieder Freude an Gott haben. Er will raus aus dieser Finsternis, aus dieser Depression. Es dürstet ihm nach dieser lebendigen Beziehung zu Gott. Und er war Musiker. Und die Musiker unter euch, ihr habt sicherlich eine besondere Nähe auch zu Gott, wenn ihr diese Lieder singt. Das habe ich ja sogar, obwohl ich wirklich nicht der musikalischste Mensch der Welt bin. Wenn ihr mal neben mir standet, wisst ihr das. Also, es ist etwas Besonderes, Gott Lob zu bringen, Lob zu singen. Und danach sehnt er sich. Aber was hat er stattdessen? Was lesen wir hier? Er hat Durst, der nicht gestillt wird. Und Tränen sind seine Speise Tag und Nacht. Wisst ihr, was das bedeutet? Er hat Tränen als Speise. Was ist er sonst? Anscheinend nichts. Das ist seine Speise. Und Tag und Nacht bedeutet dazu noch, dass er wahrscheinlich nicht geschlafen hat. Oder sehr, sehr wenig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Auswirkungen auf den Körper kennt, wenn es euch wirklich schlecht geht. Die anderen fangen an, mehr zu essen und mehr zu schlafen. Bei Depressionen ist das oftmals so, dass Leute auch sehr träge werden können. Körperliche Auswirkungen sind ständige Begleiter von Depressionen. Und das wird auch noch verschlimmert, wie er hier sagt. Es wird verschlimmert durch die Menschen um ihn herum, die sich über ihn lustig machen. Na, wo ist denn dein Gott? Und das ist wirklich eines der schlimmsten Dinge, wenn es dir sowieso schon schlecht geht, dass Leute dich auch noch fertig machen. Und wir Menschen haben ein sehr gutes Timing dafür, genau das zu tun. Wir sehen das im Alten Testament bei Hiob. Seine Frau und seine Freunde sind mit das Schlimmste, was ihnen in dieser Situation passieren konnte. Er hat all sein Reichtum verloren. Er hat seine Kinder verloren und seine Gesundheit. Da wäre jeder von uns am Boden. Ich wäre es definitiv. Und was machen seine Frau und seine Freunde? Sie machen ihnen nicht gerade sehr viel Mut. Sie hauen in diese Kerbe mit rein. Sagen, lass doch Gott sein. Und die Freunde sagen, das ist deine Schuld. Und das können wir auch sehr gut. Als Familie, als Freunde, als Gemeinde. Indem, dass wir diese Dinge nicht aufkommen lassen, sagen, hey, du bist doch Christ. Du musst glücklich sein. Stell dich nicht so an. Wir können da richtig gut draufhauen. Wir können es den Leuten sehr viel schwerer machen. Und dieser falsche Umgang mit belastenden Situationen, um jetzt wieder zu dem zurückzukommen, der in diesem Loch ist, ist eines der Gründe, wieso man in dieses Loch kommt und wieso es immer schlimmer wird. Und das kann sein, dass ein geliebter Mensch in deinem Leben gestorben ist. Deine Eltern, Ehepartner, Kinder. Ist mit das Schlimmste, was wir erfahren können. Schwere Krankheit, ein Unfall, eine Scheidung. Und ich weiß nicht, ob es unter euch Menschen gibt, die, bevor sie gläubig wurden, das erlebt haben auch oder auch vielleicht danach. Scheidungen sind mit das Schmerzhafteste, auch was es gibt. Und eines der scheinbar harmlosesten Dinge, ein Umzug kann genau das Gleiche bewirken. Das glaubt man erstmal gar nicht, aber Heimweh, dieser Schmerz nach dem Gewohnten, kann einen in ein Loch reißen. Und das wird wahrscheinlich bei dem Verfasser von diesen Psalmen der Grund gewesen sein. Er war nämlich woanders, er war in der Ferne. Oder Probleme auf der Arbeit. Die Rente kann ein ganz großes Problem werden. Massive Kritik durch Freunde, Ehepartner. Es gibt einfach so viele Situationen, die dich runterziehen können. Ein anderer, wohl der bekannteste Grund für Depressionen, ist Schuld und Sünde. Das ist das, was wir eigentlich als Christen oftmals direkt denjenigen fragen, wenn es ihm schlecht geht. Na? Was hast du in den letzten Wochen gemacht? Wo hast du gegen Gottes Willen verstoßen? Natürlich zieht dich das runter, dein Gewissen verklagt dich doch. Und es ist auch gut so, dass unser Gewissen uns verklagt, weil das soll uns zu Gott eigentlich bringen. Aber es tut es nicht automatisch. Und wir lesen zum Beispiel, dass Judas genau damit nicht zurechtkam, mit dieser Anklage vom Gewissen. Judas im Matthäusevangelium, lesen wir, hat es gereut, dass er Jesus verraten hat. Und was hat er gemacht? Selbstmord. Das ist eine der extremsten Formen des Davonlaufens. Es geht auch andersrum, dass du jemand anderen umbringst. Nämlich, dass du die Schuld auf diese Person münzt. Das ist aber auch eine Form davon. Aber wir dürfen nicht weglaufen. Das kann uns in ein extremes Loch ziehen. Und ein dritter Grund ist ein falsches Gottesbild oder ein falsches Bild vom Leben. Was du für Erwartungen hast, was du von Gott denkst, wie er sein sollte, was er in deinem Leben tun soll. Und wir lesen in Habakuk 1, die Verse 2 und 3. Schlag das einmal mit mir auf, wenn ihr eine Bibel habt. Habakuk 1, die Verse 2 und 3. Ist relativ weit hinten, das fünftletzte Buch. Und Habakuk hat einen sehr interessanten Namen. Der Mann, der sich an Gott klammert, heißt das nämlich übersetzt. Und das war ein Mann, der mit Gott durch viele Situationen gegangen sind, die auch schwer waren. Und eigentlich hat er sich ja auch an Gott geklammert, wenn wir das ganze Buch lesen. Aber was passiert am Anfang? Vers 2 und 3. Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Habakuk hatte ein Bild von Gott in dieser Situation, dass er im Grunde genommen Fehler gemacht hat. Fehler, dass er all das erleben musste, dass er all das gesehen hat. Und wenn du in einem tiefen Loch bist, dann stell dir die Frage, wo beeinflusst die Welt dein Denken, wo es eigentlich Gott tun sollte? Was sind deine unbiblischen Erwartungen an dein Leben, an deine Arbeit, an deine Ehe, an deine Kinder? Wo gibst du Gott die Schuld für? Das sind diese drei relativ offensichtlichen geistlichen Gründe für eine Depression. Aber es gibt auch körperliche Gründe. Zum Beispiel Schlafmangel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also wenn ich nicht genug geschlafen habe über längere Zeit, geht es mir nicht sonderlich gut. Mir geht es so oder so morgens nicht gut. Ich bin Morgenmuffel. Aber wenn es länger ist, katastrophal. Eine Schilddrüsenfehlfunktion kann das hervorrufen. Krebs. Und ganz oben, neben anderen Krankheiten, auch die Medikamente, die gegen diese Krankheiten helfen sollten. Ich werde nie vergessen, wie einer meiner Lehrer auf der Bibelschule von einem anderen Professor erzählt hat, der wirklich viel Freude an Gott hatte. Und es war keiner, der die Tendenz dazu eigentlich hatte, in solche Löcher zu fallen. Und dann hat er auf einmal ein neues Herzmedikament gekriegt. Dieser Mann hat sich schlagartig verändert. Er wurde selbstmordgefährdet. Er wollte nicht mehr leben. Medikamente können das in unserem Leben bewirken. Nur wenn wir davon reden, was Depressionen auslöst, müssen wir auch ganz klar eine Sache sagen. Wir wissen nicht immer, was es auslöst. Die erfahrensten Seelsorger, von denen ich zum Teil lernen durfte, stehen auch immer wieder mal vor Rätseln. Oftmals gibt es diese Gründe und dann ist es wertvoll, diese Gründe zu kennen, um dann auf Gottes Plan zu sehen, wie wir da rauskommen. Weil Gott bleibt nicht einfach nur bei dieser Bestandsaufnahme stehen und sagt, so, nach Vers 4 ist Ende, komm damit zurecht. Sondern es geht weiter. Es geht da raus. Und wenn nicht da raus, zumindest, dass es sich lindert. Lest noch einmal in Psalm 42, Vers 5 mit mir. Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahin zog im Gedränge, mit ihm feierlich dahinschritt zum Haus Gottes unter lauten Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Die Söhne Korahs, wie ich gesagt hatte, waren ja Musiker. Und woran erinnert sich ein Musiker, wenn er an Gott denkt? Wahrscheinlich oft an Lobpreis, oder? Das ist etwas, was man damit eng verbindet. Und genau das tut er hier. Er erinnert sich an die Feste, die man damals in Israel gefeiert hat. An die prächtigen Gottesdienste im Tempel. An den Ort des Allerheiligsten, wo Gottes Gegenwart war. Er spricht hier von den Gesängen der Gläubigen. Das ist schön, wir haben vorhin auch gesungen und es hat etwas Wunderbares. Und vielleicht denkt er auch an die Lesung der Bibel und an Belehrung. Und das ist wirklich etwas, wenn ihr in einer Depression seid, wenn ihr geistlich depressiv seid, sich an das Licht Gottes in seinem Leben zu erinnern, an das, was er Gutes getan hat, wo wir diese Nähe gespürt haben, das hält uns zumindest auf dem Weg an ihm festzuhalten, wenn es uns auch nicht direkt hilft. Wir sehen, diese Beziehung existiert, auch wenn ich jetzt daran zweifle. Und eine sehr interessante Sache ist, dass diese Erinnerung auch ganz eng damit verknüpft ist bei ihm, diese Gemeinschaft mit dem anderen Gläubigen zu haben. Er spricht auch von denen, die ringsherum waren. Nicht einfach nur, es war schön, wie ich gesungen habe, wie ich das alles erlebt habe, sondern dass wir. Und unsere Gesellschaft ist eine Ich-Gesellschaft eigentlich. Die sagt, dass wir den Nächsten gar nicht so sehr brauchen, obwohl wir es sicherlich gebrauchen können, aber es ist nicht zwangsläufig. Und dein sündiges Herz sagt dir auch oftmals, nee, will ich nicht. Ich will nicht diese tiefe Anbeziehung. Aber die Bibel sagt eindeutig, dass wir es brauchen. In Hebräer 10 steht drin, dass wir das Zusammenkommen nicht versäumen sollen. Dass wir diese Gemeinschaft haben sollen, um uns zu trösten, um uns zu ermahnen, um uns zu erbauen. Und das wird auch deutlich, im Neuen Testament wird nämlich 77 Mal von Einanderstellen gesprochen, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir einander dienen sollen, wie wir einander helfen sollen. Mit das Bekannteste ist wohl, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, du sollst ihm wirklich Liebe geben, ihm helfen, wo er Hilfe braucht. Und wenn du in der Depression bist, gibt es kaum was Besseres, was dir passieren kann, als dass Leute dich lieben. Wirklich lieben. Oder in Römer 1 heißt es auch, dass Paulus mitgetröstet wurde durch den Glauben von anderen. Und ihm ging es da nicht unbedingt sehr schlecht, als er einen Römerbrief geschrieben hat. Aber das war ein Trost für ihn, den Glauben bei anderen zu sehen. Darüber zu reden, was Gott in dem Leben der anderen tut. Das ist wirklich Balsam für die Seele. Und in Galater 6,2 steht einer der bekanntesten und wichtigsten Verse für die Seelsorge. Dort heißt es, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das ist nicht nur ein Auftrag für Edmund, die Ältesten, sondern für uns alle. Jeder soll das tun. Und wenn jeder das tut oder tun würde, dann hilft es auch den Leuten, die in dieser Situation sind. Dann hilft es dir, wenn du in dieser Situation bist. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr auch heute Morgen hier seid als Gemeinde. dass ihr Gemeinschaft habt, dass wir Gemeinschaft haben. Die Nähe Gottes und die Gemeinschaft mit Gläubigen erbaut uns immer wieder. Ob durch Singen, ob durch die Predigt oder hinterher auch das Kaffee trinken. Das ist das, was einer Seele, die wirklich leidet, hilft. Und im Zentrum dieser Gemeinschaft steht was? Schönes Beisammensein? Politische Meinung? Nein. Sondern das Evangelium. Und das ist das, wo der Psalmist dann auch hinterher drauf kommt. Er predigt sich das Evangelium selbst. Nur was ist das Evangelium in kurzer Form? Dass wir einen heiligen Gott haben, einen vollkommenen Gott, und du bist sein Geschöpf. Und es gibt ein riesengroßes Problem, weil du und ich, wir sind alle Sünder. Und er lässt auch dieses Problem nicht stehen, sondern ist in diese Welt gekommen, um am Kreuz für dich zu sterben. Das ist die Kurzform vom Evangelium. Und das können wir in so vielen Situationen als so einen großen Trost erfahren. Und das macht er hier. Er predigt sich selbst die Rettung Gottes. Lasst uns nochmal Vers 6 lesen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Fällt euch was auf? Das ist kein Gebet. Er spricht hier nicht zu Gott, sondern zu sich. Er erinnert sich an Gottes Rettung, dass Gott treu ist. Und normalerweise, wenn ich predige, lese ich nicht gerne Zitate vor. Weil die meisten Leute denken, oh, jetzt guckt er mich nicht an. Und ist nicht immer das Geschickteste. Aber es gibt wirklich eine sehr gute Aussage von Martin Lloyd-Jones, die ich mit euch gerne teilen möchte, genau darüber. Das war ein bekannter Prediger aus dem letzten Jahrhundert, der auch noch Arzt war. Ein guter Arzt. Der hat nicht aufgehört, weil er keine Praxis mehr gefunden hat, sondern weil er wirklich den Menschen als Seelenarzt helfen wollte. Er hat gesagt, meiner Meinung nach ist das größte Problem bei der ganzen Angelegenheit der geistlichen Depression im gewissen Sinne dies, dass wir unser Selbst zu uns reden lassen, anstatt dass wir zu uns selbst reden. Haben Sie sich klar gemacht, dass der Kummer in Ihrem Leben zum größten Teil der Tatsachen zugeschrieben ist, dass Sie auf Ihr Selbst hören, anstatt dass Sie zu Ihrem Selbst reden? Betrachten Sie einmal die Gedanken, die Ihnen so beim Aufwachen kommen. Sie haben sie nicht in Gang gesetzt, aber sie beginnen, zu ihnen zu sprechen. Sie bringen die Probleme von gestern wieder zurück und vieles mehr. Jemand spricht, wer spricht denn zu ihnen? Ihr selbst spricht zu ihnen. Die Methode des Psalmisten war dies. Anstatt sich selbst zu sich reden zu lassen, begann er mit sich selbst zu sprechen. Was betrübst du dich, meine Seele? So fragt er. Seine Seele hatte ihn niedergedrückt, erdrückt. Daher erhebt er sich und sagt, selbst höre einmal, ich spreche zu dir. Kennt ihr das, wenn ihr morgens aufsteht, wie ihr hier sagt, und auf einmal kommt alles von gestern wieder? Die ganzen Probleme auf der Arbeit, der Streit mit dem Ehepartner, das Theater mit den Kindern. Oder vielleicht ist es auch genau das, was euch gar nicht erst einschlafen lässt. All das, was euch wach hält, was euch unkonzentriert hält am Tag. Der Psalmist wusste genau, was es ist, in dieser Situation zu sein. Und er hat zu sich selbst gesprochen, er hat zu sich selbst gepredigt. Als ich einmal in einem ziemlich schlimmen Loch im Studium war, war es das Predigen im Studium, was mir auch geholfen hat, ohne dass ich das vorher wusste. Ich habe weitergemacht. Und dann habe ich wirklich erfahren, wie Gottes Wort mein Herz tröstet. Wir müssen uns selbst predigen, wir müssen uns selbst an das Evangelium erinnern. Und genau das ist das, was er hier tut. Dir ist vergeben, wenn du zu Christus gehörst. Deine Sünden und deine Schuld sind nicht das Problem. Du kannst zu ihm kommen, du brauchst nicht weglaufen, wie Judas. Und er hat dich befreit von der Sklaverei der Sünde. Wir sind in ihm errettet. Und auf dich wartet das ewige Leben, egal was hier passiert. Das ist kein Vertrösten. Das ist kein Vertrösten einfach aufs Jenseits, sondern das ist die Realität. Das ist die Realität, mit der wir durchhalten können. Glaubt mal, wenn ihr für einen Marathon trainiert, habe ich noch nie gemacht, werde ich nie machen, aber wenn ihr das tut, Es ist nicht schön. Es ist wirklich nicht schön. Ich habe früher auch Sport gemacht. Also ich weiß, was es bedeutet, sich durchzubeißen. Und am Ende stimmt das Ergebnis. Meistens hoffentlich beim Marathon, aber hier stimmt es definitiv, weil es nicht deine Verantwortung ist, das Ziel zu bewirken, sondern nur den Weg dahin. Das ist das Wunderbare an der Rettung Gottes. Und die sollen wir uns vor Augen halten, die sollen wir uns predigen. Und wenn wir das tun, ist der nächste Schritt von dem Psalmisten mit das Logischste, was wir können. Weil wenn wir auf Gottes Rettung sehen, ist der Schritt zu Gott selbst, uns daran zu erinnern, wer er ist, wie er ist. Sehr kurz. Lasst uns nochmal Psalm 42, die Verse 7 und bis 9 lesen. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich. Im Land des Jordan und der Hermon-Gipfel, am Berg Mizar. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass er anscheinend nicht zu Hause ist. Und hier haben wir den Beleg dafür. Er war nämlich in Nordpalästina, im Land Jordan, weit weg von Jerusalem, von seiner Heimat. Ob er da freiwillig war, ich bezweifle es ehrlich gesagt, aber er ist nicht da, wo er eigentlich sein sollte. Und in dieser Situation sieht er sich die Landschaft an wahrscheinlich und findet da ein Bild, weil diese Region ist bekannt für die Quellen. Und dieses Bild war für mich am Anfang erstmal nicht ganz so einfach zu verstehen, ehrlich gesagt. Und die Schlachter ist auch nicht gerade da sehr einfach. Also wenn ich das lese, eine Flut ruft der andere beim Rauschen deiner Wasserstürze. Ja, was? Aber er zeichnet hier ein Bild. Und zwar ein Bild, was ihr, wenn ihr schon mal am Strand wart, sicherlich kennt und wenn auch im kleinen Ausmaß. Dass eine Welle die nächste einholt und wieder und wieder und wieder. Kennt ihr das? Und das nimmt er hier und münzt das auf sein Problem. Er benutzt das als Bild, um zu zeigen, das eine kommt bei mir im Leben, dann kommt das nächste und wieder und wieder. Und ich glaube, das kennen auch die meisten von euch, oder? Ihr denkt gerade, oh, das kann ja nicht wahr sein. Und dann, eine Stunde später, kriegt ihr einen Anruf und seid gefeuert zum Beispiel. Oder. Das eine Problem überrollt das andere und wieder und wieder. Die eine Prüfung kommt nach der anderen. Aber was macht er hier? Er bleibt nicht dabei stehen und sagt, die Wellen überwältigen mich. Sondern er sagt, all deine Wellen sind über mich gegangen. Und hier fängt er an, zu Gott zu reden. Was wäre, glaube ich, nicht logisch, dass er selbst diese Wellen ins Leben ruft. Er spricht ab hier zu Gott. Und was macht er damit? Er erinnert sich an die Souveränität Gottes in all seinen Problemen, in all seiner Not. Und das sollst du wissen, egal was diese Woche war, egal was in diesem Jahr war, im letzten Jahr und was in diesem Jahr noch kommt. Gott kennt deine Situation und er lässt dich nicht alleine. Und einer meiner Lieblingsabschnitte in der Bibel, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen langweilig für die, die viel in der Bibel lesen, ist nun mal Römer 8, 28 bis zum Ende des Kapitels, bis Vers 39. Und da heißt es am Anfang in Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. In der Seelsorge übrigens oftmals ein Totschlagargument. Nimm, alles gut. Stimmt nicht, hilft nicht wirklich, aber das ist, was hinter allem steht. Es dient zum Besten. Hiob hatte keine Ahnung, wieso seine Kinder gestorben sind, wieso sein Reichtum auf einmal weg war und wieso er krank wurde. Bis zum Ende nicht. Das löst sich nie auf für ihn. Aber es gab einen Sinn dahinter. Es gab einen Sinn für Gott. Und das ist für uns manchmal sehr schwer, das überhaupt anzunehmen, weil meine Pläne sind zum Beispiel oftmals besser wie Gottes Pläne. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke manchmal, ich habe da so ein paar Verbesserungsvorschläge. Aber wenn ihr das macht, dreht ihr euch immer weiter im Kreis. Genau das macht er nicht. Er erinnert sich daran, dass Gottes Pläne die besten sind, dass das genau das Richtige ist. Gottes souveräner Plan dient dir zum Besten. Und dann später heißt es, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihm für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er blickt dann hier, Paulus, jetzt nicht der Psalmist, ich verwechsel das nicht, keine Angst, auf Gottes Liebe. Diese Liebe am Kreuz. Das Kreuz ist oftmals für uns so stumpf. Aber wenn wir uns wirklich vor Augen malen, was für eine Liebe dahinter gesteckt hat. Ich würde für meine Frau sterben, habe ich letztens noch gesagt. Mit Zähneknirschen. Weil man hängt am eigenen Leben. Nicht, weil ich sie nicht liebe. Also es ist, weil ich mich eben auch liebe. Aber wie selbstlos ist diese Liebe Gottes, die wir da sehen? Wie selbstlos. Daran dürfen wir uns erinnern. An Gottes Plan, an seine Liebe. Und später spricht Paulus dann noch, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Erinnert uns dann auch noch an die Treue Gottes und an seine Macht, diese Treue auch zum Ende führen zu können. Ich kann zu meiner Frau sagen, du stirbst nicht, Schatz. Wenn Gott es will, passiert es. Wenn Gott nicht will, dann nicht. Ich habe nicht diese Macht. Ich kann auch sagen, wir fahren in den nächsten 2 Jahren 3-mal in Urlaub. Das liegt nicht in meiner Hand. In Gottes Hand schon, diese Dinge dann auch zu erfüllen. Er kann seine Versprechen erfüllen und er tut es auch. Und genau deswegen, weil der Psalmist sich Gott vor Augen geführt hat, so wie er ist, kann er dann auch am Tag fest auf Gottes Gnade hoffen und bei der Nacht ist Gottes Lied bei ihm. Er hält bewusst an Gott fest. Er sieht auf Gottes Treue, egal was kommen mag. Er sagt nicht, die Situation hat sich verändert, aber am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten. Das ist eine Tatsache, das passiert für ihn. Weil er Gott kennt, weil er auf Gott sieht. Und in der Nacht ist das Lied bei ihm. Und für einen Musiker sind Lobgesänge automatisch, wie wir vorhin schon gesagt haben, Nähe zu Gott. Gott wird da sein. Er lässt mich nicht allein. Er baut sich auf in den Verheißungen Gottes. Und diese Hoffnung führt ihn dann auch genau dahin, dass er im Gebet seine Seele mit all der Not und dem Leid vor Gott bringt. Lasst uns nochmal Vers 10 bis zum Ende lesen, in Psalm 43. Darum will ich sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Die Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Das ist meine Rettung und mein Gott ist. Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meine Sache gegen ein unbarmherziges Volk. Errette mich von dem Mann der Lüge und des Unrechts. Denn du bist der Gott, der mich schützt. Warum verwirfst du mich? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen, dass ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und ich preise auf der Laute, o Gott, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Was sind die ersten 3 Worte in Vers 10? Ich will sprechen. Er möchte mit Gott darüber reden. Es ist sein fester Wille zu beten. Und das auch, wenn er sich anders fühlt. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du darauf wartest, dich nach Gebet zu fühlen, kann das sehr lange dauern oder es kommt gar nicht. Darum geht es nicht, sich danach zu fühlen. Wir haben eine Beziehung. Ich fühle mich auch nicht immer danach, mit meiner Mutter zu reden, mit meiner Frau zu reden oder doch mit dir schon, Schatz. Aber es ist nicht immer so, dass man sich freut, mit dem anderen zu reden. Aber man sollte es, wenn man in Beziehung steht, oder? Ansonsten kriegt man Probleme in dieser Beziehung. Und er spricht mit Gott. Er will mit Gott sprechen. Und zwar über seine Probleme. Über das, was in seinem Herzen ist. Und er hat keine Angst, vor Gott schlecht dazustehen. Manchmal haben wir diese Gedanken, obwohl sie absolut absurd sind. Weil Gott kennt dein Herz. Und er weiß Dinge, die du noch nicht mal weißt, die da drinnen sind. Die uns wahrscheinlich selbst erschrecken würden. Und er traut sich, mit allem wirklich vor Gott offen zu sein. Das dürfen wir und das sollen wir. Geh zu Jesus mit all deiner Not. Alles, was dich belastet, bring vor ihn. Er wird dich nicht verachten oder ablehnen. Das macht er uns in seinem Wort deutlich. In Hebräer 4 heißt es, dass er unser Hohepriester ist, der in allem versucht wurde und dass er ein barmherziger Hohepriester ist. Er fühlt mit dir. Der setzt sich für dich ein. Das ist der Gott, den wir haben. Und Jesus selbst ist wohl durch die schlimmste Dunkelheit überhaupt gegangen, als er auf dem Weg zum Kreuz war und am Kreuz selbst. Wenn ihr das Johannesevangelium am Ende habt, wenn ihr durchgeht, achtet die ganze Zeit mal auf eine Sache. Ob ihr einmal findet, dass Jesus Gott Gott nennt. Vor dem Kreuz sagt er immer, mein Vater, wenn er von seiner Beziehung zu ihm spricht. Und am Kreuz selbst ist diese Beziehung, weil er das Gericht Gottes auf sich genommen hat, so gestört, dass er sagt, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er weiß ganz genau, wie es dir geht, wenn du Gott nicht in deinem Leben spürst, wenn du eine Leere hast, wenn es überhaupt nicht gut läuft. Und diesen Gott, so einen Gott, findest du nirgendwo sonst. In keiner Religion, in keinem Denken, kein System der Welt hast du einen derart gütigen, liebevollen, gnädigen Gott, der genau weiß, wie es in dir aussieht. Aber du kannst zu Jesus mit allem kommen. Mit allem. Und wir sehen dann auch hier, dass er konkret auch für Rettung betet. Ich habe das bei Christen das ein oder andere Mal schon mitbekommen, dass sie denken, es ist ungeistlich, für Befreiung zu beten. Man muss leiden. Christus hat gelitten, wir auch. Er betet hier für Rettung und es hat nichts damit zu tun, dass wir leiden müssen und dann dadurch geistlich sind. Leid macht uns zum Teil geistlicher, keine Frage. Aber wir müssen uns nicht in dieses Schwert hineinstößen und sagen, ja. Nein, er betet für Befreiung und wir dürfen auch dieses Leid haben. Und dann geht er durch und erinnert sich an die Verheißung und bringt diese Verheißung vor Gott und erinnert somit Gott auch im Grunde genommen daran im Gebet. Er betet das Wort Gottes zu Gott selbst. Das ist einmal wieder ein Erbauen von sich selbst, aber auch ein Festhalten an Gott. Wenn ihr das Wort predigt, geht es hinaus zu anderen Menschen ins Herz. Aber wenn ihr es betet, geht es nicht nur in euer Herz, sondern es kommt auch wieder vor Gott. Es ist etwas, ich kann es gar nicht genau erklären, wie es in der Tiefe funktioniert. Aber Gott möchte, dass wir ihn in Anführungsstrichen beim Wort nehmen und ihn daran erinnern. Wir sehen das immer wieder in der Bibel. Und das erbaut, das hilft. Er sagt, du bist der Gott, der mich schützt. Daran halte ich fest. Tu es bitte. Er sehnt sich nach Gottes Führung. Tu es bitte. Er will Gott alle Ehre für seine Rettung geben und ihm wieder dienen. Darauf zielt er ab. Tu es bitte. Das ist sein Gebet. Aber bei all den Schritten aus einer Depression heraus, weiß ich nicht, ob euch eine Sache hier aufgefallen ist. Der Verfasser ist noch nicht draußen. Er ist noch in dieser Dunkelheit. Immer wieder predigt er sich die Wiederholung: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Damit schließt der Psalm. Ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung ist. Er jubelt nicht und sagt, das sind die vier Schritte, alles gut. Es ist keine Formel, aus diesem Zustand rauszukommen. Das ist nicht so leicht. Und wenn ihr Menschen kennt, die damit Probleme haben, oder wenn du selbst diese Probleme hast, dann war das jetzt ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber soll ich euch was sagen? Je mehr Tropfen draufkommen, umso mehr kühlt der Stein auch ab. Auch wenn wir es im ersten Moment vielleicht nicht merken. Es ist manchmal, wie plötzlich, dass eine Depression kommt, weil sie schleichend in dein Leben geht. Und sie ist sehr zäh. Sie kann sehr, sehr zäh sein. Und möchte gerne bleiben. Und vielleicht bleibt sie sogar als Begleiter für den Rest deines Lebens. Aber das ist Gottes Heilmittel oder Linderung für diese Situation. Mach dir diese Gründe deutlich, wieso du diese Finsternis hast. Denk darüber nach. Hast du Sünde in deinem Leben? Ja, die Frage muss da sein. Hast du Schuld in deinem Leben, die du nicht mit Gott bereinigt hast, die du nicht mit Menschen bereinigt hast? Was ist mit den Situationen, die dich belastet haben? Quält dich vielleicht seit Jahren die Frage, wo Gott überhaupt ist, weil vor 4 Jahren dein Ehepartner gestorben ist? Oder dein Kind? Belastet dich das immer noch? Und was ist mit deinem Gottesbild? Mach dir darüber Gedanken, weil wenn du weißt, woran es ist, woran es scheitert, dann kannst du auch die Lösung dafür finden. Einer der Prediger, die mich am meisten beeinflusst haben, freut sich über Probleme, sagt er immer. Ja, wir sehen die Probleme dann und können die Lösung für finden. Probleme, wo wir nicht das Problem sehen, sind die größten. Aber wo wir wissen, dass Probleme da sind, können wir sie angehen. Kannst du sie angehen? Gibt es körperliche Veränderungen? Hast du eine andere Medizin genommen? All die Dinge. Stell dir diese Fragen. Stell die Fragen in Liebe und Geduld den Menschen, die da durchgehen. Und dann geh den Weg raus. Erinnere dich an Gottes Nähe und Gemeinschaft mit Gläubigen. Und suche sie. Komm zur Gemeinde. Zieh dich nicht zurück, sondern such diese Gemeinschaft. Wir leben nicht in Nordkorea, wo es gefährlich ist, derzeit sich zu versammeln. Such diese Gemeinschaft. Lass dich erbauen. Du kannst es erfahren. Er war in der Ferne. Er konnte es nicht erfahren. Aber such es. Predige dir selbst das Evangelium und lass es dir predigen. In der Gemeinde lies Bücher, die dir helfen. Beschäftige dich damit. Nicht mit deinem Problem andauernd, sondern mit der Lösung. Und blick auf Gottes Wesen. Lies die Bibel. Bete. Nimm dir Zeit mit Gott. Und nimm diese Dinge auch mit in euer Leben. Mir tat es extrem gut, mich damit zu beschäftigen. Und ich habe das in der Seelsorge schon ein paar Mal, beziehungsweise im Seelsorge schon ein paar Mal intensiv getan. Und immer wieder ist es gut, sich das in Erinnerung zu rufen. Weil es auch, wenn du nicht unten bist, dich daran erinnert, wer Gott ist. Ein Gott, der uns nicht alleine lässt. Voller Gnade, Fürsorge, Treue. Ich möchte noch zum Abschluss einmal mit euch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du ein Gott bist, der nicht fern ist. Auch wenn unsere Seele oftmals einen Durst nach dir verspürt. Dass du ein Gott bist, der uns nicht alleine lässt, auch wenn wir uns alleine gelassen fühlen. Und dass du ein Gott bist, der bei unserem Problem nicht schweigt, sondern hilft. Ich möchte dir danken für diesen Mann, den wir nur als Sohn Koras kennen, der so offen in deinem Wort darüber geschrieben hat, gesungen hat, was mit seiner Seele ist, wie groß die Dunkelheit in seiner Seele ist, sodass wir daran teilhaben dürfen, sodass wir wissen dürfen, wenn wir genau die gleichen Gefühle haben, dass wir nicht alleine sind. und dass wir sehen dürfen, wie du ihm auch den Weg daraus gewiesen hast. Ich bitte dich für jeden Einzelnen heute hier, der genau mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, genau diese Finsternis in seiner Seele hat. Schenke du doch, dass wirklich die Herzen auf dich gerichtet werden, dass du diese Veränderung schenkst, diese Linderung schenkst, dass du die Ausdauer schenkst, dass jeder, der damit zu kämpfen hat, auch wirklich diesen Weg geht, Schritt für Schritt für Schritt, auch wenn er immer wieder runterfällt. Schenke den Menschen um ihn herum offene Ohren, offene Herzen, wirklich helfende Hände, weil du weißt auch, wie schwer es für jeden um ihn herum ist. Ich bitte dich, dass du auch uns zu Instrumenten machst, wirklich diesen Geschwistern, diesen Menschen eine Hilfe zu sein. Und lass uns alle gemeinsam wirklich auf deine Liebe und Gnade sehen, auf deine Treue sehen. Und lass uns dich loben und ehren, ob unsere Gefühle uns dahintragen oder nicht. Segne du jetzt gleich noch die Gemeinschaft beim Kaffee trinken, beim Austausch und führe uns in die nächste Woche hinein in deiner Treue. Amen.